Nachdem wir 13 Stunden durch Wasser und Schlamm gewartet sind. Es ist abends um 11, als wir in unseren unbeheizten Zelten sind und die dreckige, triefende Kleidung ausziehen und auswringen können. Am nächsten Morgen ziehen wir diese durchnässten Fetzen bibbernd und fluchend wieder an. Es ist kein Wunder, dass es nach solchen einfallsreichen Appellen reihenweise zu Lungenentzündungen kommt. Besondere Perfektion erreicht diese Form der Inquisition, wenn all das an einem Sonntag geschieht, an dem wir uns eigentlich ausruhen sollten. Dann stehen wir manchmal einen halben Tag im Regen. Der Kommandant hat also ausreichend Fantasie, und in den Lagerältesten und den anderen Kapos findet er bereitwillige Ausführer seiner Ideen. Die Lageraristokratie steht nicht mit uns im Nassen. Sie dürfen sich in ihre Zelte zurückziehen. Und nur manchmal rennt einer von ihnen an uns vorbei, um die Fünferreihen zu kontrollieren. Die Läusefrage ist inzwischen, im physischen Sinne des Wortes, brennend. Unsere Decken sind von silbrig schimmernden, wimmelnden Nissenkolonien bedeckt. Es ist unmöglich, dagegen etwas zu unternehmen. Seife und Läusepulver haben wir, seitdem wir hier sind, nicht gesehen. Nur die Gelegenheitsbarbiere, meist Griechen, fahren mit ihren schmutzigen, stumpfen Haarschneidemaschinen jede Woche über unsere mit einer dicken Dreckschicht bedeckten Schädel, um uns mit dem vorgeschriebenen Häftlingsstreifen zu versehen. Darauf, aber ausschließlich darauf, wird sehr geachtet. Durch das widerliche Getier hat auch die verhältnismäßige nächtliche Ruhe ein Ende. Zu dem Gestank kommt im Zelt Nummer 28 nun noch das ständige, qualvolle Kratzen hinzu. Inzwischen gibt es mehr Platz. Anfang September zählen wir bereits 5 Tote. Im Lager bricht eine Magen-Darm-Grippe aus. Es steckt sich so ziemlich jeder an. Nicht arbeiten zu gehen, ist selbstverständlich ausgeschlossen. Dr. Katz und seine Gehilfen verabschieden die,